Herzlich willkommen zum Podcast Zwischen Kopf und Kreide.
Hallo.
Hi, wir sind heute wieder zu zweit und in der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Schulabsentismus. Wir wagen uns dorthin, könnte man auch sagen, denn es ist ein sehr komplexes Thema und wir wollen versuchen, euch heute in dieser Folge zumindest das Phänomen des Schulabsentismus näher zu bringen und euch einen Überblick zu geben, was darunter eigentlich fällt und welche Interventionen man als Lehrkräfte gegebenenfalls unternehmen könnte dagegen. Ich nehme es jetzt aber auch schon mal vorweg. Wir haben hier keine Patentlösung, aber wir versuchen
Schade.
uns mal. Schade, ja. Finde ich auch. Aber wir versuchen uns auf jeden Fall dem Thema mal anzunähern.
Genau.
Genau.
Ja, was ist denn Schulabsentismus eigentlich? Also letztendlich ist es ja, so wie ich das verstehe und kenne, das wiederholte oder dauerhafte Fernbleiben vom Unterricht, ohne dass man jetzt eine Begründung dafür hat, richtig?
Genau, also vielleicht können wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, einmal in die Begriffsbestimmung, weil es kursieren häufig sehr verschiedene Begriffe für dieses Phänomen. Es gibt auch die Begriffe Schulangst, Schulvermeidung, schulvermeidendes Verhalten und so weiter. Und ich würde jetzt gerne hier in dem Podcast von Schulabsentismus sprechen, weil es eben genau das aufgreift, was du eben schon gesagt hast. Kommt von Lateinisch absentia, glaube ich, also Abwesenheit, und meint jetzt erstmal, dass eine Schülerin, ein Schüler an einem anderen Ort ist, also nicht in der Schule. So. Und dann gibt es eben verschiedene Formen des Schulabsentismus, die dann eher auch differenzieren, welche Ursache liegt diesem Fernbleiben, dieser Abwesenheit eigentlich zugrunde. Und vielleicht kennen das einige, das klassische Schulschwänzen. Das wäre die Form, die ich jetzt hier als erste Form vorstelle. Die äußert sich darin, dass der die Schülerin eine eher ablehnende Haltung gegenüber der Schule hat. Kann auch eine ablehnende Haltung gegenüber einer bestimmten Lehrkraft sein oder einem unbeliebten Unterrichtsfach. Und ja, viele Schülerinnen lassen dann die eine oder andere Unterrichtsstunde mal ausfallen. Und ich weiß nicht, ob du es aus deinem schulischen Alltag kennst, Coco, aber diese Schulschwänzer, das sind häufig Jugendliche, also Adoleszente. Also dieses Phänomen tritt häufig in der Adoleszenz auf. Und wichtig ist eben auch zur Differenzierung zu den anderen Formen, dass die Eltern darüber in der Regel nicht Bescheid wissen. Und es gibt auch manchmal so das Phänomen, dass das nicht nur einen Schüler betrifft, eine Schülerin, sondern mehrere, dass sich sozusagen die Schulabsentisten in sogenannten Peer Groups organisieren und gemeinsam Schule schwänzen. Und wenn das jetzt kein gewaltiges Ausmaß annimmt, könnte man auch sagen, das ist Teil einer Jugendkultur, weil es da um Abgrenzung, um Ausdruck von Widerstand, um Rebellion geht. Aber es darf natürlich nicht ein gewisses Maß an Fehlzeiten überschreiten. Und wenn es eben in Anführungszeichen noch maßvoll ist, muss es auch nicht zwangsläufig bedeuten, dass es ein Risiko für die weitere Entwicklung darstellt, sondern ja. Ich überlasse jetzt mal jedem Einzelnen die eigene Haltung dazu. Was aber eben schwierig ist, wenn es dazu führt, dass die Fehlzeiten, also die Abwesenheitsrate höher als die Präsenzrate ist. Denn dann können auch wirklich, ja, einmal natürlich langfristige fehlende Bildungsperspektiven entstehen, keine Abschlüsse, Arbeitslosigkeit ist. Korreliert auch häufig das Schulschwänzen mit Drogenkonsum oder Delinquentenverhalten. Also da muss man dann einfach auch noch mal so ein bisschen unterscheiden, in welchem Spektrum man sich letztlich bewegt.
Genau, weil es einfach super individuell ist, ne?
Genau.
Ja.
Und wenn man jetzt in der Fachliteratur so schaut, okay, was gibt es da vielleicht noch so für klassische Merkmale, würde ich aber gerne so hier mit Vorbehalt vorstellen. Da gibt es Quellen, die sagen, ja, das sind eher so Persönlichkeitstypen, die eher aggressiv dissozial sind und wo es vielleicht auch Lernschwierigkeiten gibt oder die Intelligenz durchschnittlich bis niedrig ist. So.
Da muss ich kurz lachen, ja.
Warum musst du lachen?
Ja, weil ich tendenziell das nicht so unterstreichen würde,
Ja,
glaube ich.
genau. Genau, deswegen meinte ich auch mit Vorbehalt.
Ja.
Ja, ist jetzt
Also
hier
eher
einfach
ganz
mal so
im
in den.
Gegenteil, aber auch das kann man ja nicht pauschal einfach so sagen, ne? Aber vielleicht ja, gibt es da ja Studien zu, die das aussagen.
Genau, also das deswegen ist es wichtig, das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Ja.
Genau. Ja, wir haben noch eine zweite und auch noch eine dritte Form des Schulabsentismus. Die zweite Form ist die sogenannte angstbedingte Schulvermeidung, häufig auch als Schulangst bezeichnet. Und da ist tatsächlich das Fernbleiben von der Schule ein Vermeidungsverhalten, was eben primär durch Angst ausgelöst wird. Beim Schulschwänzen haben die Schülerinnen in der Regel gar keine Angst, sondern es liegt eher so eine Doppelmotivation vor, nämlich erstens kein Bock auf Schule, zweitens mache ich was Angenehmeres, was Schöneres, und das haben wir hier bei der Schulangst eben nicht, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr belastende Situation für die Betroffenen, und diese Angst richtet sich ganz klar auf den Lebensraum Schule. Das kann bedeuten, dass die SchülerInnen Angst vor Leistungserbringung haben, also Leistungsängste, dass es Angst vor Demütigung gibt in der Schule, also dass sie Sorge haben, sich zu blamieren, wenn sie Aufgaben vortragen müssen. Das kann Angst vor Ausgrenzung oder Mobbing sein und auch soziale Ängste letztlich, die dahinter stehen. Und wichtig ist hierbei eben auch zu wissen, dass das eben oft auch eine Realangst ist. Also dass es nicht völlig irgendwie ja abwegig ist, dass diese Ängste vorliegen. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass Betroffene häufig das nicht so klar formulieren können, weil es auch schambehaftet ist. Es gibt auch, wenn es Leistungsängste gibt, können auch Teilleistungsstörungen vorliegen oder ja, Lernschwächen. Und diese Schulangst manifestiert sich auch sehr oft in sogenannten somatischen Beschwerden. Also die Kinder haben dann Bauchweh oder Kopfschmerzen, auch sehr stark. Und das ist natürlich logisch, dass die Eltern dann erstmal die Kinder zu Hause lassen und zum Hausarzt gehen und versuchen, das eben abklären zu lassen, medizinisch. Und bis das dann sozusagen klar ist oder herauskommt, dass diese somatischen Beschwerden hintergründig eigentlich eine Angst beinhalten, ist meistens bis zu ein Jahr schon bereits vergangen. Und dann bewegen wir uns natürlich schon in einem echt schwierigen Bereich und in einer drohenden Chronifizierung. Und da sind natürlich in irgendeiner Weise auch die Hausärzte, die dann krank schreiben, gefragt, weil die Schülerinnen fehlen dann eben entschuldigt. Das ist für Lehrkräfte natürlich dann auch noch mal viel schwieriger, dahinter zu gucken. Insofern sind die Hausärzte gefragt, eben da genau zu explorieren, wann treten die Schmerzen auf? Gibt es Zeiten ohne Schmerzen, wie zum Beispiel in den Ferien, am Wochenende? Genau, das ist einfach so eine Krux, die dieser Form zugrunde liegt. Und was kann man noch dazu sagen? Es tritt sehr häufig in einem Alter. Ja, ich glaube, der Erkrankungsgipfel liegt so bei 11 Jahren. Also diese SchülerInnen sind deutlich jünger.
Und dann hast du eben gesagt, es gibt noch eine dritte Form.
Genau. Die dritte Form ist dann die sogenannte Schulphobie oder auch elternbedingte Schulversäumnis. Da Bei dieser Form ist es so, dass die Angst nicht unmittelbar auf die Schule bezogen ist, sondern sich auf das familiäre Setting beruft. Das bedeutet, dass SchülerInnen Sorge haben, dass ihre Abwesenheit zu Hause irgendwelche Dynamiken in den Gang bringen, wie zum Beispiel, dass sich Eltern trennen können oder dass die Eltern unversorgt bleiben. Also das ist auch sehr, sehr schwierig, das zu erfassen, weil natürlich auch bei dieser Form des Absentismus die Eltern unbewusst oder auch bewusst einverstanden mit dem Fehlen des Kindes in der Schule sind. Und die Forschung ist auch insbesondere bei dieser Form noch nicht so ausgereift, als dass man da jetzt noch so viel mehr zu sagen könnte. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass das Elternverhalten in solchen Fällen eben sehr, kann man sich ja vorstellen, ist ja irgendwie logisch, sehr überprotektiv, sehr bindend ist und dass die Kinder da einfach sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, sich zu lösen und dann in die Schule zu gehen, weil sie dann eben mit Schuldgefühlen, schlechtem Gewissen, Kontrollverlust, erleben, konfrontiert sind.
Und wahrscheinlich hat das Ganze auch dann mit Komorbiditäten dann zu tun, ne? Also, dass dahinter immer noch eine ganz andere psychologische Erkrankung steckt.
Absolut, genau. Also das ist jetzt in der Fachliteratur nicht so aufgeführt, weil sich das sicherlich auch in jeder Form auch angliedern kann. Aber ich erlebe in meiner therapeutischen Arbeit im Rahmen von depressiven Erkrankungen Schulabsentismus eigentlich fast immer. Aber nochmal zur Erinnerung, ich bin ja auch im klinischen Bereich tätig. Und da drückt sich dann der Schulabsentismus eben in Form eines massiven Antriebsmangels aus, also dass die Betroffenen wirklich keine Möglichkeit haben, morgens aus dem Bett zu kommen, ob sie sich da jetzt für die Schule, für ein Praktikum, für eine Ausbildung oder für ein Hobby aufraffen müssten. Das wäre alles dasselbe, das gelingt nicht. Und auch im Rahmen einer sozialen Phobie, haben wir, glaube ich, auch schon eine Folge zugemacht, ist dann eben die Angst oft auch einhergehend mit Panikerleben so unfassbar hoch, dass da eben auch häufig die Vermeidung als scheinbar Lösungsstrategie gewählt wird. Genau, und was du eben sagst, es können sich auch alle drei Formen überschneiden. Und mir ist auch wichtig, das auch nochmal zu sagen, dass wir das auch nicht nur als ein psychologisches Problem hier markieren, sondern es ist sowohl ein pädagogisches wie auch ein medizinisches, aber auch ein gesellschaftliches Problem. Also das kann man nicht so ganz klar trennen. Auch da gibt es Überschneidungsbereiche.
Ja, und das also geht ja mit den Ursachen auch dann einher, ne?
Genau.
Genau. Und wenn jetzt so ein Schüler, wenn ich das jetzt bemerke, dass der selten da ist und so weiter, was kann ich als Lehrkraft tun?
Also erstmal ist das natürlich so die erste Voraussetzung, dass man es merkt.
Ja, das wäre ganz
Auch,
gut.
genau. Auch da ist eben je nach Schulabsentismusform eben die Schwierigkeit, wann man es merkt. Das unentschuldigte Fehlen fällt natürlich häufiger oder schneller auf als das entschuldigte Fehlen. Und sobald man irgendwie so ein Gefühl hat, wenn wir jetzt mal bei einem Beispiel bleiben, wo ein Schüler entschuldigt fehlt, ja, das häuft sich irgendwie und man bekommt irgendwie von den Mitschülern mit, der hat immer Bauchschmerzen, immer Kopfschmerzen. Dann würde ich ganz klar immer empfehlen, das Gespräch mit den Eltern und auch mit dem Mitschüler, sofern er da noch greifbar ist, zu suchen, um eben da ein Interesse zu bekunden und ja auch eine Verantwortung zu signalisieren. Denn es ist ganz klar, je früher man der Ursache oder der Form des Schulabsentismus auf den Grund kommt, desto schneller kann man intervenieren.
Genau, und auch da wieder, ne, je besser ich meine SchülerInnen kenne und je besser meine Beziehung zu meinen SchülerInnen ist, desto schneller oder eher kann ich dann ja auch herausfinden, womöglich, worum es wirklich geht oder was, ja, was die Ursachen sind und wie man da auch dann unterstützen kann, ne?
Absolut. Also das ist eigentlich die sicherste Präventionsmaßnahme, dass man eben diese Beziehungsgestaltung zu den Schülerinnen pflegt und da auch in enger Kooperation sich versteht, vielleicht auch MitschülerInnen mal anspricht und fragt. Ein zweiter Schritt kann natürlich auch sein, die Schulsozialarbeit, die es ja auch in sehr vielen Schulen gibt, mit einzubinden, so als Bindeglied zwischen Eltern und Schule. Und was auch ein ganz wichtiger präventiver Faktor ist, ist natürlich, dass Lehrkräfte informiert sind über dieses Phänomen und eben auch wissen, okay, was gibt es da für Formen, also das, was wir eben jetzt dargestellt haben. So, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Grundlage. Und ja, das habe ich eben schon gesagt, aber die systemische Erfassung von Anwesenheitsdaten ist da eben auch super, super wichtig. Und da ist es häufig so, dass es manchmal, das bekomme ich zumindest so in meiner Tätigkeit mit, dass es häufig in Schulen nicht so ein einheitliches Erfassungssystem gibt. Also, dass dann zum Beispiel, da kannst du jetzt vielleicht noch mal mehr zu erzählen, aber dass der Lehrer, die Fachlehrerin vergisst es irgendwie einzutragen, sodass die Klassenleitung die Fehlzeit, dass die Klassenleitung das gar nicht mitbekommt. Und da gibt es auch andere Schulen, wo ich weiß, das wird direkt in der ersten Stunde werden alle unentschuldigten SchülerInnen dem Sekretariat mitgeteilt. Das Sekretariat gibt das an die Schulsozialarbeit weiter und die telefoniert eben wirklich die Eltern zu Hause ab. Und das ist ein sehr aufwendiges
Aufwendig. Ja.
Verfahren. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass je mehr Zeit ins Land geht, desto aufwendiger wird es letztendlich, den oder die Schülerin wieder mit ins Boot zu holen. Also je eher man aktiv wird, das kann häufig dann auch eine Arbeitsentlastung langfristig sozusagen sein. Genau.
Ja. Das stimmt. Ja, mir fällt gerade dazu ein, nur ich, ja, das ist ja auch Möglichkeiten gibt, inzwischen technisch, dass zum Beispiel dann die Eltern jemanden morgens auch schon mit einem Klick als abwesend, als krank melden. Und gleichzeitig ist es technisch auch inzwischen möglich, dass man als Lehrkraft jemand, also einen Schülerin, krank meldet und dann die Eltern sofort benachrichtigt werden. Und falls dann das Kind nicht, also eigentlich in der Schule sein sollte und die Eltern davon gar nichts wissen, dann wissen die Eltern sofort Bescheid, ne? Was natürlich dann sehr, sehr
Mega.
positiv ist.
Genau,
Genau.
genau. Und was jetzt so irgendwie deutlich wird, ist, dass es eben in Deutschland kein einheitliches Konzept zur Vorgehensweise bei Schulabsentismus gibt. Und dass jede Schule da, jede Kommune, jedes Land da so sein Breichen köcheln kann, was ja auch eine hohe Autonomie auch bedeutet. Und das haben wir eben auch schon gesagt, es ist ja auch immer wichtig, dass man da individuell vorgeht. Aber für die einzelnen Lehrkräfte erschwert das das Ganze natürlich.
Ja, das
So.
stimmt. Jetzt hattest du eben noch Prävention, nur das Stichwort gesagt, Beziehung ist der Schlüssel. Hast du noch andere Aspekte, die unter Prävention fallen?
Also man könnte natürlich auch noch mal überlegen, inwieweit vielleicht auch auf unterrichtlicher Ebene darauf eingegangen werden kann. Also damit meine ich im Prinzip, dass man ja auch in seinem Unterricht Förderung von Selbstregulation und handlungsorientierte Ansätze zum Beispiel mit einfließen lassen kann.
Stressbewältigung zum Beispiel,
Stress,
ne?
genau,
All diese Dinge.
das ist super wichtig und eben auch seinen Unterricht so auslegt, dass man die Haltung eben hat, dass alle teilhaben sollen, dass keiner durchs Netz gehen soll, dass jeder Schülerin die Möglichkeit hat, zu partizipieren und aktiv eingebunden zu werden. So, das klingt halt jetzt immer so rosig und schön.
Ja, und auch gleichzeitig hochkomplex, ne? Weil
Und
es ist so.
eben.
Man, also als Lehrkraft hat man so, so viele tausend Dinge, die man tun muss, um alle irgendwie im Blick zu behalten, dass es immer einfach, ja, einfach hochkomplex ist und multifaktoriell, wie all das zusammenspielt, ne?
Eben, genau, das ist es. Und was sicherlich noch wichtig ist, das wird ja auch schon vielfach gemacht, ist, dass auch wenn man das Gefühl hat, es beginnen irgendwie Hänseleien gegenüber einer Schülerin, einem Schüler, dass man dann auch sich Zeit nimmt, mit der Klasse eben Mobbing-Präventions-Interventionen durchzuführen und so weiter und so fort, weil das natürlich ja auch sehr häufig, finde ich, auch sehr verständlicherweise dazu führen kann, dass SchülerInnen nicht mehr zur Schule gehen wollen.
Ja, okay. Ich glaube, hast du noch was auf dem Zettel?
Also was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, wenn das Kind dann in Anführungszeichen schon im Brunnen gefallen ist, also wenn es die Prävention nicht mehr greift, sondern wir in der Intervention sind, dass es gerade bei dem Thema extrem wichtig ist, dass man sich gut vernetzt. Also dass Lehrkräfte, Schulsozialarbeit haben wir eben schon gesagt, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Stellen, die man aufsuchen kann. Unter anderem die schulpsychologische Beratungsstelle, die auch auf dieses Thema natürlich sehr stark spezialisiert sind, dass man sich da vernetzt. Es gibt auch für betroffene Familien natürlich Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstellen. Es gibt einen schulärztlichen Dienst. Auch das Jugendamt kann unterstützen. Das ist einfach gerade bei diesem Thema unfassbar wichtig. Und natürlich auch, wenn es dann zu einer Behandlung im Rahmen einer ambulanten oder stationären oder teilstationären Psychotherapie kommen sollte, dass da eben auch sehr, sehr viel Austausch stattfindet. Weil die schnelle Wiedereingliederung ist eben absolut Prämisse. Und dafür ist es einfach unglaublich wichtig, dass sich alle Fraktionen beteiligen und einbringen und eben dann auch der Rückkehrprozess ganz aufmerksam geplant werden wird, dass die Therapeutin dann mit der Lehrerin, mit der Lehrkraft spricht, wie dieser Rückkehrprozess gestaltet werden kann, ob die anderen SchülerInnen darüber informiert werden sollen und so weiter und so fort, weil das ist natürlich für die Betroffenen einfach unfassbar schwierig, wenn sie länger gefehlt haben, wieder im Schulalltag anzukommen. Und viele sind extrem stark verunsichert, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie erwartet, wenn sie die Schule betreten. Und sie wissen nicht, wie reagiert meine Lehrerin, mein Lehrer, wie reagieren die MitschülerInnen. Verpasster Lernstoff spielt natürlich auch eine Rolle und da ist es wirklich, wirklich wichtig, sich gut abzustimmen und ja, die Betroffenen da eben auch gut mitzunehmen.
Genau, und du sprichst jetzt von Intervention und gleichzeitig greift das ja auch wieder in Prävention, weil auch da können ja Lehrkräfte zum Beispiel Workshops vorher schon auch besuchen, Unterstützung sich vorher schon holen und so weiter, ne? Also das greift ineinander auch, würde ich sagen.
Genau, also da gibt es auf jeden Fall auch mal wieder Angebote von der Schulberatungsstelle, Quatsch, schulpsychologischen Beratungsstelle, genau, dass man darüber informiert wird und da auch dann Handlungsempfehlungen rausgegeben werden. Und das ist sicherlich auch, genau wie du sagst, gleichzeitig auch eine Prävention. Und sich als Lehrkraft zu informieren darüber, wie gehen wir an unserer Schule mit diesem Phänomen um, macht natürlich auch total Sinn.
Genau, habe ich gerade auch nochmal gedacht, Kommunikation innerhalb der Schule, ne, zu gucken, wie wird es gehandhabt, mit allen Beteiligten da zu sprechen, mit Schulleitungen, Vorgesetzten etc. Genau.
Genau.
Ja, danke dir erstmal.
Ja, ich
Das
hoffe,
sind,
man hat so einen Überblick bekommen. Ja, ist auf jeden
ja.
Fall ein sehr großes Feld und seit Corona, da haben wir jetzt noch gar nichts zu gesagt,
Ja.
sicherlich auch steigend, was Zahlen anbelangt. Deswegen glaube ich einfach, dass das ein unfassbar wichtiges Thema ist und dass viele Lehrkräfte damit auch zu tun haben werden. Und ich würde einfach gerne eine Lanze dafür brechen, dass man sich nicht davor scheut, sich schnell zu engagieren. Ich weiß, man hat unfassbar viel noch drumherum zu tun, aber es wird einfach, je chronifizierter es wird, immer schwieriger und letztlich dann auch aufwendiger.
Okay.
Dann lassen wir
Dann
das so stehen, würde
lassen
ich
wir so
sagen.
stehen, genau. Ich hatte eben noch was, also ist er mir entfleucht aus meinem
Ach, schade.
Köpfchen. Naja. Ich danke dir und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.